Nach dem Aus für Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wittert Ursula von der Leyen ihre Chance. Brüssel will noch mehr Macht und die Gelegenheit jetzt nutzen. Das sagt nicht nur die Kommissionschefin, sondern auch der grünen Politiker Anton Hofreiter. Was genau geplant ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem Energielockdowns. Erst waren es nur vage Hinweise, doch nun gibt es eine konkrete Ankündigung. Und völlig ungehemmt. Staatsnahe Demonstranten jagen einen oppositionellen Streamer durch Berlin. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Was Ursula von der Leyen nach dem Regierungswechsel in Ungarn plant, dazu gleich mehr im Schwerpunkt des Tages. Doch auch Folgen des Iran-Krieges könnte Brüssel für weitreichende Maßnahmen nutzen. Damit beginnen unsere wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Bereits mehrfach hat auf 1 über mögliche Pläne für einen Energielockdown berichtet. Und tatsächlich mehren sich die Hinweise darauf. Am Montag kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen offen an, die Energienachfrage in der Europäischen Union zu senken, offenbar auch mit administrativen Mitteln. Dazu könnten zunächst Veränderungen bei der Zuteilung von CO2-Zertifikaten gehören, aber auch Instrumente wie Netzentgelte und Stromsteuern stehen im Raum.
Und der dritte Punkt ist, wie können wir die Nachfrage senken? Hier kann noch mehr getan werden, denn die günstigste Energie ist natürlich diejenige, die wir gar nicht erst verbrauchen. Wie angekündigt, sind wir auf Kurs, im Juli eine umfassende Überprüfung des ETS-Systems vorzulegen. Es gibt noch zwei weitere Kostenkomponenten. Stromsteuern und Netzentgelte. Die Arbeiten an entsprechenden Gesetzesvorschlägen schreiten voran. Die heutige Diskussion hat bestätigt, dass wir diese Vorschläge im Mai vorlegen werden.
Beobachter gehen davon aus, in einem ersten Schritt dürfte es noch nicht um direkte Abschaltungen gehen, sondern um Steuerung, etwa durch Zuteilungen und höhere Preise. Gleichzeitig rückt das Thema immer stärker in die politische Debatte. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass weitergehende Maßnahmen vorbereitet werden. Die teils gewalttätige Auflösung irischer Spritpreisproteste durch die Armee könnte für die Regierung in Dublin noch ein Nachspiel haben. Wie unter anderem das Magazin Dublin Live berichtete, hat die linksnationalistische Oppositionspartei Sinn Féin einen Misstrauensantrag gegen die Regierung eingebracht. Vertreter der Partei bezeichneten die irische Regierung dabei als, Zitat, vom Volk entfremdet und inkompetent. Mit dem Antrag werde auf die gewalttätige Eskalation der Proteste durch die Sicherheitskräfte reagiert. Das Ergebnis der Abstimmung gilt als offen. Zwar verfügt das Kabinett über eine parlamentarische Mehrheit, das Abstimmungsverhalten mehrerer unabhängiger Abgeordneter ist dabei jedoch unsicher. Unterdessen formiert sich auch der Protest auf der Straße neu. So rief erst kürzlich der Mixed Martial Arts Weltmeister Conor McGregor in einer emotionalen Videobotschaft zur Fortsetzung der Blockaden auf.
Wir erwarten die Abstimmung, die diese gescheiterte Regierung, die uns nicht länger repräsentiert, endlich zu Fall bringen wird. Irland für die Zukunft unseres Landes. Für unsere Kinder müssen wir geeint zusammenstehen und diese wichtige Aufgabe gemeinsam meistern. Eire Abu. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Jeden einzelnen von euch. Gott segne Irland. Es lebe die Republik.
Am Sonntag verlor die bisherige ungarische Regierung ihre Mehrheit. Bereits danach kündigte Wahlsieger Peter Modja massive Eingriffe in die Gesellschaft an. Demnach sollen die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorerst eingestellt werden. Die Begründung, der bisherige Ministerpräsident Viktor Orbán habe die Pressefreiheit massiv begrenzt. Gleichzeitig signalisierte Modja in einigen Punkten jedoch auch Kontinuität. So sprach er sich gegen einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine aus. Er wolle den Krieg in der Ukraine, wie schon sein Vorgänger Orbán, nicht finanziell unterstützen. Hingegen befürwortete er die Freigabe der eingefrorenen EU-Fördergelder an Ungarn. Diese waren unter Orbán blockiert worden, weil sie an Bedingungen wie Korruptionsbekämpfung oder Unabhängigkeit der Justiz geknüpft waren. Modjas Tisza-Partei verfügt im neuen Parlament über eine Zweidrittelmehrheit und kann damit die Verfassung ändern. Ob Modja an seinem kritischen Kurs zur Ukraine auch nach der Amtsübernahme festhalten kann? Der für seine treffsicheren Prognosen bekannte Analyst Martin Armstrong warnt jetzt wörtlich, Viktor Orban musste die Wahl verlieren, damit die EU in den Krieg gegen Russland ziehen kann. Weiter wendet er sich an die Ungarn. Ihre Kinder werden eingezogen werden, genau wie es in Deutschland geplant ist. Denn laut dem Analysten sei die EU wirtschaftlich am Ende und brauche daher dringend einen Krieg. Die Europäische Union könnte den Regierungswechsel in Ungarn nutzen, um die Rechte der Mitgliedsländer weiter einzuschränken. Das machte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel deutlich. Bislang hatte die Regierung von Viktor Orban entsprechende Vorstöße immer wieder blockiert. Nun müsse die Gelegenheit genutzt werden, so von der Leyen.
There's much work to be done.
Es gibt viel zu tun, da Ungarn auf den europäischen Kurs zurückkehrt. Aber ich denke, wir sollten auch Lehren innerhalb der Europäischen Union ziehen. Ein Beispiel ist der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik. Das ist ein wichtiger Weg, um systematische Blockaden zu vermeiden, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Wir sollten den Moment nutzen, um in dieser Frage wirklich voranzukommen.
Mit dieser Forderung steht von der Leyen nicht allein. Unterstützung kommt auch aus Deutschland. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, erklärte gegenüber der Taz: Nun gäbe es die Chance, Reformen einzuleiten und die EU weiterzuentwickeln. Das Zeitfenster dafür vor den nächsten schwierigen Wahlen in Polen und Frankreich sollten wir nutzen. Viktor Orban selbst zeigte sich nach seiner Wahlniederlage kämpferisch. In einer ersten Stellungnahme versicherte er seinen Wählern auf X, dass er sich auch nach seiner Abwahl aus der Opposition heraus für die patriotische Sache einsetzen werde.
Für Fidesz ist die am stärksten zusammenhaltende politische Gemeinschaft in Ungarn. Seit Jahrzehnten dienen wir den ungarischen Menschen treu und ergeben und in den kommenden Jahren werden wir dies auch weiterhin tun. Unser Plan ist es, gemeinsam mit unseren Wählern die Errungenschaften der nationalen Kräfte zu verteidigen. In den nächsten Wochen werden wir uns neu organisieren.
Verlor Orban die Wahl tatsächlich, um den Krieg der EU mit Russland zu ermöglichen? Eine solche Perspektive sehen Sie jedenfalls nur bei Auf 1. Jede Spende hilft uns zu berichten, was der Mainstream verschweigt. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Am Sonntag fand in Schwerin die erste Runde der Bürgermeisterwahl statt. Dabei scheiterte die AfD-Kandidatin Petra Federau knapp am Einzug in die Stichwahl. Die Stimmen wurden ab 18 Uhr ausgezählt. Doch genau zu diesem Zeitpunkt fiel die Internetseite der Stadt aus. Dort sollte die Auszählung eigentlich live veröffentlicht werden. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung gegenüber auf 1 bestätigte, blieb die Seite bis etwa 19.30 Uhr offline. Als Grund nannte sie eine Überlastung des Servers. Jungen Einwanderern fehlt wesentlich häufiger als Einheimischen jegliche berufliche Qualifikation. Wie eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes vom Montag zeigte, hatten 36% der Migranten im Alter von 25 bis 34 Jahren keinerlei Berufsabschluss. Ebenso wenig würden sich diese derzeit in Ausbildung befinden. Damit ist der Schnitt mehr als doppelt so hoch wie bei einheimischen Jugendlichen. Dort liegt die Quote in derselben Altersgruppe lediglich bei 17%. Insgesamt weisen bereits mehr als ein Viertel aller Deutschen einen Migrationshintergrund auf. Die häufigsten Herkunftsländer sind Polen, die Türkei, die Ukraine, Russland und Syrien. In Washington hat die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds, des IWF, begonnen. Vertreter aus rund 190 Mitgliedsländern beraten dort über zentrale Fragen der Weltwirtschaft. Im Mittelpunkt steht unter anderem ein Fonds in Höhe von 8 Milliarden Dollar für die Ukraine. Auch ein weiteres Thema sorgt für Aufmerksamkeit. Der IWF will seine Aktivitäten in Venezuela wieder aufnehmen. Das Land hatte nach der Entführung von Präsident Nicolas Maduro durch die US-Armee seine Zusammenarbeit mit der Organisation wieder aufgenommen. Der Internationale Währungsfonds steht seit Jahren in der Kritik. Die Organisation knüpft Kredite häufig an weitreichende politische Auflagen und mischt sich damit in die Innenpolitik von Staaten ein. Brisant ist auch eine Personalie. IWF-Chefin Kristalina Georgieva nahm erst am Wochenende an der Bilderberg-Konferenz teil. Die Bilderberg-Konferenz ist am Wochenende in Washington über die Bühne gegangen. Für einige Spekulationen sorgte der ungewöhnlich frühe Termin. Denn in den letzten knapp 40 Jahren fand das Treffen stets erst im Mai oder Juni, nicht aber schon im April statt. Alternativjournalisten warfen nun die Frage auf, ob das Treffen bewusst auf die Tage vor der Wahl in Ungarn gelegt wurde. Sollten verschiedene Szenarien diskutiert oder gar eine mögliche Einflussnahme besprochen werden? Interessant ist auch ein Blick auf den Lenkungsausschuss des Bilderberg-Komitees, denn dort sitzen so einflussreiche Personen wie der Gründer der Überwachungssoftwarefirma Palantir, Peter Thiel und deren aktueller Chef Alex Karp, aber etwa auch Ex-Google-Chef Eric Schmidt. Weiter vertreten im Bilderberg-Komitee ist Springer-Chef Matthias Döpfner und auch Warner Brothers-Präsident Gerhard Zeiler. Er legte als vormaliger ORF-Intendant und RTL-Chef einen enormen Aufstieg hin. Denn aktuell steht er mit Warner Brothers etwa 180 Medienunternehmen vor, darunter CNN, HBO, dem Discovery Channel oder dem Oprah Winfrey Network. Bei der aktuell vorbereiteten Übernahme von Warner Brothers durch Paramount würde Gerhard Zeiler übrigens rund 80 Millionen Dollar erhalten. Unterdessen gibt es den nächsten Skandal bei Zeilers vormaligen Sender, dem ORF. Denn nach dem Druck zur Kündigung mit falschen Missbrauchsvorwürfen gegen Ex-Generaldirektor Roland Weißmann wurde jetzt der ORF-Werbechef Oliver Böhm beurlaubt wegen nicht näher genannter Vorwürfe. Auch er gilt als Spitzenverdiener und habe hinter Weißmann und Manager Pius Strobel auf Platz 3 gelegen mit einem jährlichen Gehalt von knapp 350.000 Euro. Bei einer feministischen Demo in Berlin kam es am Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern und Berichterstattern. Dabei wurde dem Streamer Friedrichsberger von einer Demonstrantin das Handy aus der Hand geschlagen, wie Auf1-Reporter Roy Grassmann beobachtete. Hier sehen Sie Bilder von der darauffolgenden Auseinandersetzung. Daraufhin versuchte der Medienmacher, die Angreiferin festzusetzen. Eine Festnahme der Person vor Ort wurde jedoch von den anwesenden Ordnern verhindert. Die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber Auf1. Im Gespräch mit unserem Reporter schilderte Streamer Friedrichsberger das Geschehen.
Eine ältere Dame von gefühlt 80 Jahren schlug gegen mein Handy, dabei wurde die Halterung beschädigt. Ich probierte die mutmaßliche Straftäterin dann festzuhalten und ein Ordner ermöglichte dieser Person dann auch noch die Flucht. Ich selber habe natürlich Anzeige erstattet.
In den USA regt sich jetzt landesweit Protest gegen geplante KI-Datenzentren. In mehr als 20 Bundesstaaten zeigt sich bereits aktiver Widerstand. Konkret setzen sich die Bürger gegen die enorm steigenden Stromkosten, den Wasserverbrauch und die Umweltverschmutzung durch den Bau der riesigen Datenzentren ein. Eine Stadt in Wisconsin hat jetzt das erste Referendum des Landes gegen KI-Rechenzentren verabschiedet. Und der US-Bundesstaat Idaho verbietet nun sogar einen Zwang zur digitalen Identität. Doch Widerstand gegen eine Digitalisierung des gesamten Lebens regt sich auch hierzulande. Dazu hat Alternativjournalist Norbert Hering jetzt die Initiative Gemeinsam für Digitalfreiheit frei statt smart gegründet. Die Plattform versteht sich als breite, EU-weite Bürgerbewegung mit zahlreichen Kooperationen. Konkret setzen sich die Betreiber gegen den Digitalzwang ein, im Gesundheitswesen, Bildung und beim digitalen Euro. Weiter fordern sie den Erhalt des Bargeldes, etwa auch mit Klagen. Der österreichische Vizekanzler Andreas Babler plant, die staatliche Medienförderung künftig stärker an inhaltliche Kriterien zu binden. Das kündigte er am Montag bei einer Konferenz an. Dabei ging es offiziell um Medien und Demokratie. Demnach soll bei der Vergabe staatlicher Förderungen in Zukunft entscheidend sein, ob ein Medium nach, Zitat, seriösen journalistischen Kriterien arbeitet. Was Babler damit im Einzelnen meint, liest der SPÖ-Politiker offen. Beobachter vermuten aber, dass seriös ein Synonym für staatsnahe sein könnte. Medien, die keine Kritik üben, müssen wohl auch weiter kein Ende ihrer Finanzierung befürchten. Hohe Priorität habe laut Babler auch die Beschränkung sozialer Medien, die in seinen Augen Hass und Desinformation massiv verstärken. Und wir kommen zum Interview des Tages. Im September wird in Berlin ein neues Landesparlament gewählt. Im Gespräch mit Auf1 macht die AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker nun eine überraschende Kampfansage. Ihre Partei will in der deutschen Hauptstadt regieren, und zwar nicht als Juniorpartner. Wie die AfD zum Rundfunkstaatsvertrag steht, zur Aufarbeitung der Corona-Zeit und zum Reizthema Remigration, das hat Martin Müller-Mertens im Interview nachgefragt.
Christine Brinker ist bei mir, Fraktionsvorsitzende der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Ist sie? Sie will auch wieder rein mit einer deutlich gestärkten Fraktion bei der Wahl im September. Frau Brinker, Sie haben eben auf der Pressekonferenz zur Vorstellung dieser Wahlkampagne sinngemäß gesagt, die CDU hat das Problem, sie geht immer linke Koalitionen ein und kann dann letzten Endes das nicht umsetzen, was sie versprochen hat. Klingt da so ein bisschen durch die Hoffnung, Kai Wegner macht das nächste Mal mit Ihnen?
Naja, wir warten mal ab, ob Kai Wegner überhaupt der Spitzenkandidat der CDU sein wird. Wir wissen ja alle, dass er in den letzten Monaten ja wahnsinnige Fehler gemacht hat, die eigentlich einem Politprofi niemals passieren dürften. Insofern wird die Spitzenkandidatenaufstellung der CDU ja erst im Sommer stattfinden. Warten wir mal ab. Und alles andere wird sich dann auch ergeben. Es kommt halt drauf an, wie die Berliner abstimmen am 20. September. Ich erhoffe mir natürlich eine, wie Sie sagen, starke Mannschaft, eine fast doppelt so große Mannschaft als die, die wir jetzt sind, in der Hoffnung, dass wir dann, wie auch immer geartet, ob in einer Regierungskoalition oder als starke Opposition Politik für Berlin, für unsere Stadt machen können. Das ist das Entscheidende.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, gerade die Berliner CDU, früher mal so unter dem Stichwort Großstadt-CDU, galt ja immer als relativ sozialdemokratisiert, aber für Sie wäre es grundsätzlich schon ein Koalitionspartner?
Ja, zwangsläufig. Es wäre zumindest die einzige Fraktion, mit der wir uns das vorstellen könnten. Natürlich unter Bedingungen, das ist ganz klar. Also es müssen schon bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein und auch unsere Wünsche mit berücksichtigt werden. Wir werden mit Sicherheit keine Koalition eingehen und als Juniorpartner mitspielen. Das definitiv nicht. Dazu sind wir inzwischen zu stark und zu selbstbewusst.
Im Moment sieht es, wenn man sich die Umfragen ansieht, eher aus nach so einer Kombination von Rot-Rot-Grün, ganz gleich jetzt in welcher Reihenfolge. Wie sehen Sie denn oder was erwarten Sie als Ihre Aufgabe im nächsten Abgeordnetenhaus? Wem glauben Sie, sitzen Sie da gegenüber?
Naja, wir müssen mal abwarten. Im Moment sind ja alle so ein bisschen auf gleicher Höhe unterwegs. Es weiß im Prinzip noch gar keiner, wer denn dann wirklich den regierenden Bürgermeister stellt. Wird es die CDU noch mal schaffen? Große Fragezeichen. Wenn dann nur in einer Dreierkoalition oder werden wir tatsächlich ja eine rot-grün-rote Koalition haben, mit wem auch immer an der Spitze. Also da ist wirklich noch alles offen. Ich sag nur den Berlinern, guckt euch das genau an. Schaut, wer hat diese Stadt in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja kaputt regiert und wer gibt euch ein anderes Angebot? Und das sind halt einfach wir, weil wir bisher noch nie in Verantwortung waren, aber wir bieten es an und wir haben richtig gute Ideen und wir wollen vor allen Dingen die Stadt voranbringen. Wir haben ein Herz für die Stadt, das ist das Entscheidende.
Eins Ihrer Themen in Berlin, aber auch bundesweit, ist Migration. Man sieht die Probleme in der Stadt. Wir könnten jetzt die Zustände in Neukölln, die jüngst für Schlagzeilen gesorgt haben, ansprechen, aber auch anderes. Sie haben jetzt auf der Pressekonferenz, es ging so ein bisschen hin und her, auch mit den Fragen, den Begriff Remigration, glaube ich, nicht verwendet, sagen aber, Sie haben auch kein Problem damit.
Nee, natürlich nicht. Remigration ist ja im Prinzip entstanden aus dieser unsäglichen Potsdam-Korrektiv-Geschichte und wurde ja da als ganz böser Begriff umgedeutet oder gedeutet. Der war ja in unserem Begriffswortschatz gar nicht vorhanden. Wir werden natürlich diesen Begriff benutzen. Wir haben da keine Sorge mit, aber wir definieren den auch sehr genau, was wir unter Remigration verstehen, nämlich die Remigration von kriminellen Migranten, aber auch von denen, die hier definitiv kein Aufenthaltsrecht haben. Auch das muss geklärt werden und das subsumiert Remigration nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Würden Sie auch einen Schritt weitergehen? Wir wissen, dass es in Berlin oder es gibt jedenfalls Berichte, so regelrechte Turbo-Einbürgerungsziele gibt. Irgendwie 30.000, 40.000 sollen da unbedingt einbürgert werden. Würden Sie sich auch diese vollzogenen Einbürgerungen mal genauer anschauen, ob die dann überhaupt rechtens sind?
Naja, klar muss man sich sowas anschauen, weil wir ja auch wissen, dass es durchaus Betrug mit Sprachzertifikaten gab. Allerdings muss man hier schon wieder aufpassen, weil eine Staatsbürgerschaft wieder zu entziehen, das funktioniert nicht einfach so. Ne? Das wäre nur eine Extremmaßnahme. Das muss man sich aber in Einzelfällen angucken. Bei Betrug ist das möglich. Und deswegen werden wir uns natürlich da genau informieren, was passiert da eigentlich mit diesen Turbo-Einbürgerungen? Ist das alles so rechtens? Funktioniert das so überhaupt? Da müssen wir auf jeden Fall einen scharfen Blick drauf werfen.
Zwei Themen wurden ja heute nicht angesprochen. Vielleicht werden sie in ihrem Wahlprogramm stehen, das ja noch nicht ganz fertig ist, was aber ihre Kollegen in anderen Bundesländern durchaus in ihren Programmen haben. Einmal Rundfunkstaatsvertrag, für Berlin wird das der RBB, und dann noch Corona-Aufarbeitung, möglicherweise auch durch einen Untersuchungsausschuss, den jetzt die Umfragen aktuell bei Ihnen noch nicht hergeben würden. Aber sind das Themen für Sie?
Ja, natürlich sind das Themen. Also den RBB beobachten wir sehr, sehr kritisch. Gerade hier in Berlin haben wir ja den ein oder anderen Skandal. Das ist ein Grundsatzthema. Das werden wir mit Sicherheit auch im Wahlprogramm entsprechend thematisieren. Und das zweite Thema Corona. Ja, uns fehlt tatsächlich bisher die Möglichkeit und die Mehrheit, hier aktiv zu werden. Wir haben das immer mal wieder im Gesundheitsausschuss versucht zu thematisieren, sind da aber gegen Wände gelaufen, Untersuchungsausschuss. Wir müssen schauen, wie die Mehrheiten sich dann, wie die aussehen am Ende. Aber auf jeden Fall ist das auch ein Thema, weil wir alle wissen, welche Problemlagen sich auch hier in Berlin entwickelt haben, gerade während der Corona-Zeit. Also da ist eine Menge noch aufzuarbeiten. Insofern, ja, kann man nur appellieren, wählt die AfD, dann kümmern wir uns um solche Fragen.
Darf ich beim RBB nochmal nachfragen, weil wir hatten ja, sondern ein Kollege von mir hatte jetzt in Schwerin Interviews geführt. Sie waren ja auch da am Freitag und da sagte zum Beispiel Ulrich Siegmund, wir werden ihn kündigen. Und Leif-Erik Holm, also der Ministerpräsidentenkandidat von Mecklenburg-Vorpommern, sagte, wir werden ihn kündigen, aber dann könnte man ja noch mal verhandeln mit dem NDR. Also das sind durchaus zwei Nuancen. Wo ist jetzt Ihr Punkt? Mit dem RBB noch mal reden oder ihn abschaffen?
Ich würde erstmal mit dem RBB reden, noch nicht gleich abschaffen, aber wir müssen uns nochmal den RBB genau anschauen. Da gibt's ja im Moment immer wieder personelle Veränderungen und vor allen Dingen, wir müssen uns anschauen, wie sieht's denn auch mit den ganzen Pensionsverpflichtungen aus? Also inzwischen mutiert ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das ist eigentlich das große Problem, abgesehen von der ja nicht neutralen Berichterstattung, zu einem Versorgungswerk für Journalisten. Und das kann es natürlich nicht sein auf Kosten der Gebührenzahler. Also das ist ein riesen Komplex. Ich muss mit meinen Kollegen nochmal darüber sprechen, wie wir das im Programm ausgestalten werden. Da haben wir ein paar Experten auch bei uns im Landesverband und werden uns da auch nochmal bundesweit abstimmen, wie wir uns da in Berlin verhalten. Vor allen Dingen auch mit den Brandenburger Kollegen, weil der RBB ist ja Berlin-Brandenburg. Ne? Darum geht's.
Auf 1 war heute für Sie in Berlin vor Ort. Morgen vielleicht an anderer Stelle. Das ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung, etwa über das Spendenformular gleich unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.